So, hallo und herzlich willkommen zu Channelcast Folge 63, wenn ich es richtig auf dem Radar habe. Heute ist der 24.01.2019 und die letzte Sendung war, glaube ich, im November 2017.
Das ist schon eine lange Zeit her. Ich habe die Musik sofort wiedererkannt.
Die Musik haben wir sofort wiedererkannt.
Ich bin schon wieder voll drin.
Andreas Wenninger hat auch schön reingehustet.
Den Huster, den schneiden wir jetzt rein, den lassen wir da.
Genau, also Andreas Raum und ich sitzen hier zusammen im Büro und zugeschaltet via StudioLink in Werther sitzend, vermutlich ebenfalls im Büro der Andreas Wenninger. Grüß dich.
Hi.
So, vielleicht ein kurzes Update zur Konstellation. Wir werden jetzt wieder, oder haben uns vorgenommen, wieder öfter podcasten zu wollen. Die Voraussetzungen sind ja auch ganz gut. Es liegt nämlich daran, dass Andreas Raum und ich quasi auf derselben Etage arbeiten. Vielleicht sagen wir da mal kurz was dazu, wie es dazu gekommen ist. Ihr wart früher ja in Trudering in der
Valentin-Lindhof-Straße.
Genau. Da bin ich dann immer vorbeigekommen bei euch.
Genau. Und dann bist du immer vorbeigekommen, haben wir da aufgebaut. Die Valentin-Lindhof-Straße ist eine ganz interessante Ecke. Auf der einen Seite IT-mäßig, da ist direkt um die Ecke IBM mit diversen IBM-Partnern und dann sind noch einige Systemhäuser und ein Level-3-Rechenzentrum direkt gegenüber. Ansonsten sind wir da umgeben von Autoschraubern, Schrottplätzen.
Schindler, sage ich dann.
Ne? Genau, Schindler, der legendäre Münchner Autoschrauber und Schrotthändler. Und einige Immobilien, die da seit längerem leer stehen, sind ans Rotlichtmilieu vermietet. Wir haben dann beschlossen, wir ziehen mehr in die Stadt. Haben ein interessantes Angebot gehabt von einem alten Bekannten, über den wir schon mehrfach berichtet haben im Channelcast, Christian Seidel, der inzwischen oder auch seit Anfang letzten Jahres bei einem Unternehmen Thai Kinetics Vertriebsgeschäftsführer ist.
Ja.
Die hatten zwei Büros zur Untermiete ausgeschrieben. Freiraum ist in eins gezogen. Christian ist ins andere gezogen. Und dann habe ich gesagt, verdammte Axt, wenn wir hier zusammen wohnen, wird als erstes das Podcast-Equipment aufgebaut. Und dann fangen wir an.
Genau, die Konstellation war ganz, ganz gut. Ich habe eine ganze Zeit lang im Homeoffice gearbeitet und irgendwann ging mir das so auf den Zeiger. Also das kann man mal eine Zeit lang machen, aber irgendwann braucht man wieder ein bisschen Ansprache.
Ausschließlich Homeoffice ist schon hart.
Also es ist wirklich hart und ich hatte euch dann mal besucht und dann auch richtig mitbekommen über den Christian Seidel, dass hier noch ein paar Büroräume zur Verfügung stehen oder frei sind. Und habe mich jetzt hier ebenfalls mit eingemietet. Und die Konstellation ist natürlich ganz gut, weil wir uns halt täglich mehrmals über den Weg laufen. Auch hier und da gemeinsam zum Mittagessen gehen.
Genau.
Und das vereinfacht die ganze Geschichte halt einfach ein Stück weit. Ne? Und wir haben auch Zugriff auf den Christian Seidel. Vielleicht nehmen wir den auch irgendwann mal als Gast mit dazu. Er macht ja auch ganz spannende Geschichten. Jo. Und ist im Prinzip auch eine Digitalisierungsbude, so wie es wir sind mit der Unice, mit Textrobotik und vielen anderen Dingen. Und du machst so deinen Content-Part weiter.
Genau.
Was wir allerdings nicht haben, ich bin natürlich ein Stück weit raus aus der Branche. Also ich habe nicht mehr den tiefen Einblick und nicht mehr den Kontakt in die Systemhauslandschaft hinein. Das ist einfach so.
Ja gut, den habe ich natürlich gesteigert.
Den hast du natürlich im Moment gesteigert, klar. Aber nichtsdestotrotz, man merkt natürlich auch, dass sich viele Unternehmen auch so aus dem allgemeinen Systemhausgeschäft herausentwickelt haben, auch mehr in Richtung Digitalisierung, Consultant, Beratung etc. pp. Gehen. Und insofern hat man da immer noch Kontakt zu vielen anderen. So, der Andreas Wenninger, der ist, glaube ich, irgendwie hat es ihn rausgehauen. Die Verbindung steht zwar noch.
Nee,
der ist schon noch da. Da ist bloß leise
geschaltet. Ich habe nichts gesagt.
Gemutet.
Gemutet, okay. Das ist natürlich prima. So, dann haben wir uns überlegt, was erzählen wir heute alles? Und wir haben gesagt, wir machen ganz kurz entschlossen, weil wir uns im Prinzip nur sozusagen mal wieder zurückmelden wollen, mal ein Toolfeuerwerk oder Pickfeuerwerk, hat Andreas gerade vorhin gesagt. Das haben wir gesagt, das ist mal ganz,
naja,
ganz
spannend. Naja, das macht er mal. Ich kaufe ja immer nichts, weil ich so geizig bin.
Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen draußen mal interessant zu wissen, wie wir so unser ich will jetzt nicht sagen Unternehmen organisieren, aber mit welchen Tools wir arbeiten, um bestimmte Aufgaben zu erledigen, sei es in vertrieblicher Hinsicht, sei es,
das ist schon spannend,
ja, sei es so im Zahlungsbereich. Wir hatten ja oder waren letztlich in der glücklichen Lage, im Prinzip auf der grünen Wiese starten zu können und haben dann halt überlegt, wie machen wir das Ganze, und was von vornherein klar war, ist, es wird keine Software irgendwie auf dem Rechner installiert und wir werden auch keine Microsoft-Produkte einsetzen, soweit sich's vermeiden lässt, und ich glaube, ich habe nach wie vor kein einziges bei mir auf dem Rechner drauf. Na, stimmt nicht. Remote Access auf unseren Server, da habe ich tatsächlich ein Microsoft-Tool im Einsatz.
Aha.
Aber mehr eigentlich auch nicht. Ansonsten sind wir von Anfang an G Suite-Nutzer. Und das ist so mit unserer Plattform. Andreas, vielleicht fängst du mal an.
Ja, ist klar.
Wir können auch mal unser Chart aufmachen. Wir haben so eine
schöne Übersicht. Ja, das habe ich gerade gemacht.
Wir haben so eine schöne Chart. Übersicht.
Ich habe jetzt mal die Charts verglichen, Stand 2017 versus heute, und habe festgestellt, da hat sich doch schon echt einiges getan. Ja. Also wir haben die ganze E-Commerce-Thematik mit dazugenommen und dran geflanscht. Also das heißt, unseren Online-Shop basierend auf WooCommerce mit der rechtlichen Komponente German Market, alles mit Standard-APIs verdrahtet mit unserem ERP-System Zendesk. Dann hatten wir mal einen Server in USA, sind dann aber doch umgezogen auf Raidboxes, wo das ganze Gewerkel läuft. Dann sehe ich hier in der alten Folie noch Kibana im Einsatz. Das haben wir so auch nicht mehr im Einsatz. Da haben wir eine Eigenlösung entwickelt tatsächlich mal. Aber ich glaube, so der stärkste Unterbau, der uns mittlerweile befeuert, um die Applikationen untereinander am Laufen zu halten auf der einen Seite und vor allem Automation in die Abläufe reinzukriegen, ist der Wechsel von If This Then That und Zapier, was wir noch vorletztes Jahr im Einsatz hatten, sind wir zur Plattform Integromat gewechselt, die also weit professioneller ist, wo du die Unternehmensprozesse visualisieren kannst und dahinter dann, ich würde mal sagen sie auch selber, es gibt kein Stück Software, wo sie nicht die APIs dazu haben. Gut, das ist eine mutige Behauptung, ist halt ein Amerikaner, glaube ich. Stimmt gar nicht, ein tschechisches Unternehmen.
Ja, Tschechien, ja.
Genau, weil wir alles nur einmal machen wollen, haben halt über Integromat bestimmte Dienste gemacht, von unserem CRM Pipedrive rüber in unsere Projektplattform Monday, dass Stammdaten übergeben werden in Projekte, oder haben Ablaufautomationen darüber am Start, was Wort ist ja immer Handgriffserleichterung. Ja,
gehen wir mal ein bisschen langsamer vor. Schmeißen jetzt hier mal die ganzen Namen von den Tools sozusagen in den Raum, aber vielleicht dröseln wir mal ein bisschen auf, was machen wir eigentlich mit was. Zu Integromat kann man vielleicht noch dazu sagen, also wer If This Then That kennt oder Zapier kennt, das ist ja im Prinzip Clickibunti. Das heißt, ich stelle mir zwei Dienste zusammen, ich sage, ich will von diesem Dienst in diesen Dienst hinein, und dann ist es im Prinzip alles schon vorgegeben und ich verknüpfe die beiden nur noch und sage, welche Informationen darüber laufen sollen, aber ansonsten ist es soweit fertig. Bei Integromat habe ich viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich kann die API halt so im Prinzip direkt ansprechen und halt einzelne Felder oder Informationen direkt übertragen, aber das ist nicht Clickibunti, sondern da muss ich schon ein Stück weit reingehen. Ja, es gibt zwar auch so ein paar vorgefertigte Sachen, aber das ist nichts mehr, was man so mit blankem Wissen erledigen kann, sondern da muss ich tatsächlich schon jemanden ein bisschen reinfuchsen.
Und macht ihr das selber?
Ja, wir haben
einen
Mitarbeiter.
Also es ist immer noch keine Schnittstellenprogrammierung. Ne? Also man ist trotzdem noch im Standard. Klar, man muss sich, also wo kommt die Fummelei her? Bei Zapier ist es so, da mache ich im Prinzip einen Workflow. Ne? Also wenn das eintritt, mach das.
Irgendwas kratzt da ganz furchtbar.
Ja, mein Hals.
Achso. Der vielleicht auch, aber es ist irgendwie das Mikro. Irgendwas scheuert da oder so.
Okay, jetzt ich halte es weit von mir.
Jetzt geht's
ein bisschen. Du hast aber im Prozessablauf oftmals so, wenn ein Ereignis eintritt, dann müssen viele Dinge gleichzeitig getan werden oder auch seriell zuverlässig automatisiert abgearbeitet werden. Und das übersteigt so Dinge wie If This Then That oder Zapier, weil das geht zwar, aber du verlierst vollkommen den Überblick und kommst vor lauter Maintenance eigentlich nicht mehr in den Schlaf. Und das Schöne bei dem Integromat ist zum einen die visualisierte Plattform, dass wenn du jetzt halt einen Knoten setzt, dir mit rechter Maustaste sofort die Felder zur Verfügung stellen, um von den entsprechenden Tools die API-Schlüssel einzufügen, dann die Konfigurationsmöglichkeiten. Das ist nämlich immer noch Konfiguration, ne? Die geht zwar sehr tief, aber es ist nicht Programmierung. Und das heißt, also ich sage jetzt mal, so wie bei uns, ein Mitarbeiter, der Joshua, der Informatiker ist, der spielt sich da damit. Ne? Also das ist für den, aus seiner Sicht klickibunti, während wir da schon vom Kopfkino her raucht's da schon.
Da müssen wir schon ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, genau.
Das ist schon richtig.
Darf kein Telefon klingeln und kein Podcast
da stehen. Genau, gewechselt sind wir dorthin vorwiegend, weil wir natürlich auch Tools am Start hatten, die Zapier oder If This Then This von Haus aus nicht unterstützen oder nicht anbieten. Aus den unterschiedlichsten Gründen heraus. Also wir haben ja als CRM-System bei uns in der Basis, das hat Freiraum ja auch im Einsatz, Pipedrive. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge sogar ein bisschen drüber gesprochen, Unterschied zwischen Prosperworks von Google inzwischen und Pipedrive. Wir sind nach wie vor bei Pipedrive, sind da auch glücklich, glaube ich. Wir nutzen immer noch nicht alles aus, was das System bietet. Also da kann man noch viel mehr damit machen. Die entwickeln sich auch mächtig weiter natürlich. Und wir haben eine Projektplattform, in der wir unsere Projekte abwickeln. Die heißt Monday, also wieder Montag. Wie hießen die früher nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Inzwischen hat man sich so dran gewöhnt.
Ja, übrigens Prosperworks heißt auch nicht mehr Prosperworks, das heißt Copper.
Copper, ja, genau, richtig, habe ich auch gelesen. Sondern war eine der Herausforderungen schon mal, wenn das Projektteam vor sich hinarbeitet, bekommt das relativ wenig mit, was so im Vertrieb gerade los ist und umgekehrt. Der Vertrieb bekommt in der Regel, oder wenn er nicht aktiv in Monday reinschaut auf die Projektplattform, nicht mit, was machen die Kollegen gerade in der Projektumsetzung. Das war eine der Gründe, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein Tool wie Integromat, um diese beiden Plattformen vernünftig mit verbinden zu können. Und jetzt werden bestimmte Informationen aus dem Projektbereich nach Pipedrive übertragen und auch andersrum. So zum Beispiel, man müsste ja jetzt, wenn das Projektteam anfängt zu arbeiten, fragen natürlich als erstes, wer sind denn die ganzen Ansprechpartner für den Projekt, was sind die Kontaktdaten etc. pp. Jetzt könnte man natürlich jedes Mal hingehen und die ganzen Daten sich rauskopieren aus Pipedrive und irgendwie in Monday hinterlegen, aber das sind halt so Dinge, die automatisieren wir gerne weg. Und jetzt haben wir eben eine Schnittstelle geschaffen, wo sowas automatisch rübergeschaufelt wird, sodass idealerweise Vertrieb und Projektteam den gleichen Sachstand haben oder den gleichen Informationsstand haben und auf ihrer Plattform bleiben können. Das hat natürlich auch was mit Kosten zu tun, weil wenn ich dafür sorgen will, dass das Projektteam auch komplett alle Informationen hat aus dem Vertrieb, müsste ich ihnen noch einen Account schaffen auf Pipedrive. Ja. Und das ist ja jetzt auch nichts, was so völlig günstig ist. Es ist nicht übermäßig teuer, aber trotzdem kann man natürlich schauen, wie kriege ich das mit einer automatisierten Informationsaustausch auch hin. Ja. Also das war so eine der Anforderungen bei uns, weil man einfach auch viel komplexere Abläufe damit abdecken kann mit dem Integromat. Also Pipedrive, wie gesagt, kann man nach wie vor, denke ich, uneingeschränkt empfehlen. Ist wirklich eine sehr gute Plattform, ja.
Das ist eine gute Plattform, absolut.
Ja. Haben wir also auch gute Erfahrungen. Was ich feststelle bei unseren Kunden, wo wir das implementiert haben und auch die, ich sage mal, das Grundsetup und Ausbildung gemacht haben, die kriegen leider doch relativ häufig nicht mit, was da alles an Features so nachgeschoben werden. Also die Automation, die im letzten Quartal ausgerollt wurde, hat irgendwie noch keiner so richtig mitbekommen. Ja. Und das Ding ist sowas von mächtig, das ist im Prinzip ein Integromat innerhalb von Pipedrive. Mhm. Und das ist natürlich das ist sensationell, ja, hast du auch noch nicht entdeckt.
Ne? Nee, haben wir uns auch noch nicht angeschaut.
Weil du aufs kleinste Korn konfigurieren kannst, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, dann mach den nächsten Schritt, beispielsweise schick dem Kunden das nächste E-Mail oder schick ihm Unterlage 1 oder gib einen Ping in die Produktion Y. Also da ist wirklich unglaublich viel machbar. Und das ist genau zu der Zeit rausgekommen, als wir uns überlegt haben, das auf Integromat abzubilden. Mhm. So dass wir heute im Prinzip Integromat dann einsetzen, wenn zwei unterschiedlichste Applikationen.
Jetzt ist er weg.
Genutzt werden müssen, die von unterschiedlichen Herstellern sind, aber solange wir innerhalb von Pipedrive bleiben, nutzen wir die Automation innerhalb von Pipedrive.
Genau, dafür kann man es wirklich gut nutzen.
Wirklich sehr, sehr mächtig. Mhm. Also auch da können Prozesse parallel angestoßen werden mit vielfältigsten Bedingungen und Eintrittsbedingungen und Abfolgebedingungen. Das ist wirklich sensationell. Also komplettes Mail-Nurturing kann man damit auch automatisieren, in Abhängigkeit von den Ereignissen, was das Gegenüber tut.
Genau, angeflanscht am Pipedrive sind dann natürlich zusätzliche unterstützende Tools, die dann andere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel eben, was du gerade angesprochen hast, für den automatischen Versand von E-Mails und Nurturing-E-Mails nachgelagert. Nach einer bestimmten Zeit, da nutzen wir den Klassiker, nämlich MailChimp. Ich glaube, das kennen auch viele. Gibt natürlich auch ein paar Pendants dazu, aber MailChimp hat sich auch unglaublich weiterentwickelt, bietet mittlerweile auch Automationsmöglichkeiten an. Da kann man schon auch ziemlich viel spielen. Und wir haben angeflanscht noch ebenfalls Leadfeeder, also wir haben uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Eigentlich interessiert es uns natürlich auch, wer ist auf unserer Webseite unterwegs, wie lange ist er unterwegs, was schaut er sich dort an, ist er wiederkehrender Besucher und so weiter und so fort, weil das natürlich auch ein Hinweis darauf ist, wie stark beschäftigt sich ein potenzieller Kunde mit dir im Moment gerade, was liest er und so weiter und so fort. Das sind halt einfach Signale. Und auch diese Informationen wandern über Leadfeeder dann direkt in Pipedrive rein, sodass wir wirklich an einer Stelle dann vertrieblich unterstützt werden und das genau wissen und dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen auslösen können. Ja. Und Leadfeeder, MailChimp ist dran angeschlossen. Haben wir da noch irgendwas angeflanscht? Ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Tools, ne?
Wir hatten schon sehr viel mehr dran und haben uns aber auch bei einer Konfiguration totgeschossen. Also wir hatten mal die gesamte Gesprächs- und Projektdokumentation von Monday zurückgepumpt ins Pipedrive, weil wir gesagt haben, okay, es ist ja sinnvoll für den Vertrieb, wenn die quasi mitkriegen, was in den Projekten läuft.
Das ist wieder weg. Jetzt ist er wieder da. War es gerade kurz weg, Andreas?
Ah, okay. Mhm. Ich habe gesagt, wir haben auch schon mal ein paar Konfigurationen gehabt, die wir wieder abgestellt haben. Also beispielsweise die Config zwischen Monday und Pipedrive, um die Gesprächsberichte und Projektdokumentation quasi rüberzuschieben, damit die Vertriebler im Pipedrive auch sehen, was in den Projekten passiert. Das haben wir auch wieder deaktiviert, weil das einfach so viel
das
war.
Das erschlägt dich, oder?
Dass man einfach erschlagen worden ist im Pipedrive und die wesentlichen Informationen, die den Vertrieb betreffen, quasi nicht mehr rausdestilliert bekommen hat. Und man hätte es jetzt verfeinern können, indem man quasi, was weiß ich, mit Kennzeichnung, Hashtag oder so weiter im Monday arbeitet, damit nur rüberkommt, was den Vertrieb betrifft. Aber wir haben dann gesagt, das ist jetzt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber es ist möglich, ne? Also ich sage jetzt mal, für vielleicht größere Companies, wo jetzt auch nicht so wie bei uns täglich ein Stand-Up-Meeting stattfindet, wo sowieso kurzatmiger Austausch ist, sondern wo es vielleicht einfach mehr Silos gibt oder naturgemäß einfach größere Abteilungen mit weniger Berührungspunkten. Da hielte ich das dann wahrscheinlich wieder für sinnvoll, wenn ich beispielsweise als Außendienstler hauptsächlich draußen bin und einfach gerne mitkriegen möchte, wie läuft ein Projekt, damit ich beim Kunden auch auskunftsfähig bin. Da würde ich das durchaus wahrscheinlich aktivieren beziehungsweise auch nochmal ein bisschen feingranulater konfigurieren. Das ist so ähnlich wie bei Slack, da kann ich ja auch mich in alle Kanäle reinschalten, kann mich aber auch muten und sagen, nur bei bestimmten Ereignissen kriege ich eine Nachricht. Und so könnte man das da auch machen.
Genau, also die interne Kommunikation, auch teilweise mit Kunden, machen wir tatsächlich nach wie vor über Slack. Also das ist auch ein Tool, was uns nach wie vor sehr am Herzen liegt und auch überzeugt und sich einfach auch wirklich durchgesetzt hat, wo neue Mitarbeiter auch sofort damit klarkommen. Also das ist jetzt wirklich kein Rocket Science, ist aber äußerst zuverlässig, läuft eben schön auf einer entweder im Browser oder mit einer App auf dem Rechner oder eben auch über Smartphone, wenn alle Plattformen unterstützt. Und mit dem sind wir schon sehr zufrieden. Was man auch, denke ich, festhalten kann, ist, wenn wir uns Pipedrive ansehen oder auch Monday, Andreas, so die Entwicklung binnen 12 Monaten, da sieht man einfach, dass die Geschwindigkeit wirklich dramatisch ist. Also es ist unglaublich, was da an neuen Features und Funktionalitäten kommt. Man merkt schon sehr stark, dass diese Softwareunternehmen sehr stark schauen, was treiben die User in den Tools, wie verwenden sie es, was bauen sie dort, was gibt es da für Szenarien, und dann da sehr analytisch vorgehen und sich überlegen, wie kann man den Nutzer da jetzt weiter unterstützen oder was kann man ihnen anbieten. Weil natürlich denen auch eins klar ist, Leute sind heute eher gewillt, schnell mal eine Plattform zu wechseln oder ein Tool zu wechseln. Ja, also muss man ihnen natürlich auch immer wieder neue Funktionalitäten anbieten, neue Mehrwerte anbieten, und das hat sich
letzten Endes
schon ganz schön dramatisch beschleunigt. Ne?
Ja, der Hauptgrund liegt einfach darin, dass es zunächst einmal Webseiten sind und ich Webseiten schlicht und ergreifend halt ganz sauber auslesen kann. Wo klicken die Leute hin, was vermissen sie? Gemischt mit den meistens sehr schnellen Feedback-Möglichkeiten, entweder per Ticket oder per Chat, die einfach auch gefühlt ernst genommen werden. Also ein Beispiel ist jetzt SEFT, das habe ich vor Ende letzter Woche das Feedback gegeben, dass bei Entwurfsrechnungen, sofern die irgendwann gelöscht werden, der Nummernkreis unterbrochen wird und du dann quasi manuell fummeln musst. Da kam gestern das Rollout, also ziemlich schnell gefixt, das Thema. Wobei es eigentlich kein Fix ist, es ist kein Bug in dem Sinn, sondern es ist einfach ein Komfortthema. Ne? Also das, ja, also wir haben ja auch noch so ein paar, sag ich mal, Alt-Software-Stückerl immer wieder mal im Einsatz. Ich finde, da ist einfach ein Bruch. Du kannst einfach den Bruch der Welten jeden Tag spüren und fühlen. Also Integromat ist das beste Beispiel dafür. Wir haben zunächst bei irgendeiner Config, das ging im Standard nicht, und wir waren noch in der kostenfreien Trial-Version, dann haben die uns über Nacht quasi das programmiert, was wir haben wollten. Wow. Ohne Frage nach Kosten oder sonst irgendetwas. Das finde ich schon, das ist so eine, ja klar, da steckt noch oft mehr Startups dahinter, die natürlich eben das Thema Sprint- und Scrum-methodisches Entwickeln und Vorgehen von der Pike auf. Entschuldigung. Gelernt haben und auch gar nicht anders denken können als so, muss man wirklich sagen. Also jetzt mal so aufs Nächste kommend, für mich das beste Tool in 2018, also wir haben bestimmt vieles getauscht und gemacht und getan, aber so vom Fortschritt in puncto Automation, Fehlerfreiheit, Arbeitserleichterung, gerade bei uns dreien, weil das ein Bereich ist, den wir halt einfach noch stark selber gemacht haben, ist tatsächlich Get My Invoice. Also das ist mir ein, darf man sagen, innerer Reichsparteitag gewesen letztes Jahr. Also man stelle sich vor, diese ganzen Software-Tools, die wir im Einsatz haben, die schicken ja heute per E-Mail eine Rechnung oder du musst es dir manchmal sogar downloaden. Also das ist ein relativ fürchterlicher Prozess, der halt auch fehleranfällig ist. Und da gibt es ein Portal, es gibt mehrere, aber wir haben für uns halt uns für Get My Invoice entschieden. Da hinterlegst du deine ganzen Logins von Portalen oder Software, die du nutzt. Das loggt sich für dich ein und lädt quasi die Rechnungen runter. Das ist der eine Weg. Oder du kannst sagen, du lässt Postfächer mit überwachen, wo Rechnungen eingehen, und zieht dir alle Belege inklusive Scanning, also OCR-Scannung auf diese Plattform. Und zwar auch fehlerfrei, also Dubletten werden erkannt etc. pp. Ist also eine wirklich hervorragende Qualität. Und diese Plattform hat wiederum eine Schnittstelle zu unserem ERP-System. Zefdesk ist von denen auch provided und hat zur Folge, dass wir wirklich eine vollautomatische also Kreditorenbereich jetzt, ne? Es geht um Eingangsrechnungen. Ja. Belegerfassung, Übertrag ins ERP, automatisierte Verbuchung mit oder ohne Zahlungsvorschlag. Das heißt, mit Zahlungsvorschlag hast du im Prinzip nur noch die fachliche Prüfung vor dir, kannst du auch Mitarbeitern zuweisen und sagst dann nur noch Zahlungsausgang, Knopf gedruckt, und hinten raus ist sowieso die Bankverbindung über eine Schnittstelle und ein Fintech Zwischenbindeglied zwischen Bank und Zefdesk halt dazwischen und regelt den Zahlungsverkehr. Also das heißt wirklich, also ich mache es jetzt mal ganz konkret, Ich war in Dresden beim Kunden jetzt Montag, Dienstag, Hotel gebucht beim Hotel One, Rechnung elektronisch bekommen, ein paar Minuten später auf der Plattform, ein paar Minuten später in unserem Warenwirtschaftssystem automatisch korrekt verbucht, kurze Sichtprüfung gemacht, muss man eigentlich nicht bei Motel One, was soll da schon falsch sein. Und auch als bezahlt markiert, weil das die Zahlart natürlich mitgeliefert wird, in dem Fall war es PayPal und Ende. Ja. Und unser Buchhalter hat da einen Zugang drauf, schiebt es in DATEV rüber, einmal im Monat, Ende.
Genau, fertig. Den kann man kostenlos mit hinzunehmen, der muss da auch nichts dafür bezahlen, sondern den schaltet man dann im Prinzip mit zu. Get My Invoices ist auch noch relativ jung, würde ich jetzt mal sagen. Die haben noch ein paar Schnitzer drin, die noch nicht so hundertprozentig funktionieren, aber man merkt auch hier, die sind stark gewillt zu lernen, hören sehr stark aufs Feedback. Dort, wenn man ein Ticket aufmacht oder im Support-Forum etwas schreibt, kriegt man A, nicht nur sehr rasch Antwort, sondern möglicherweise auch eine direkte Umsetzung. Die schauen sich die Fälle auch wirklich sehr stark an und das ist natürlich etwas, was man schon sehr schätzen kann, was in Get My Invoices, so heißt es ganz genau, was noch nicht realisiert ist, ist die Übergabe von Stammdaten aus den Rechnungen heraus direkt ins ERP, also in Zendesk. Also wenn ich in Get My Invoices habe ich zwar prinzipiell die Möglichkeit, zu einzelnen Kunden, Portalen, Diensten, wie auch immer, Stammdaten mit abzulegen, sprich Adresse oder Bankverbindungen, alles, was da eben so anfällt. Die werden derzeit noch nicht rübergeschaufelt zu Zendesk, aber auch da habe ich die schon angeschrieben und die arbeiten auch dran. Also ich denke, das ist eine Frage der Zeit, dann wird diese Funktion auch kommen. Weil es macht natürlich keinen Sinn, die Stammdaten doppelt zu erfassen. Einmal in dem Bereich, wo die Belege einlaufen und dann nochmal auf Zendesk. Das willst du eigentlich nicht. Ja. Solche Prozesse willst du weghaben. So, Leadfeeder hatten wir auch schon erklärt, für was wir das nutzen. Noch ein Tool, was wir auch gewechselt haben, Andreas, wir hatten, glaube ich, auch schon mal drüber berichtet, was ja auch so ein ewiger Prozess ist, wo viele unglaublich viel Zeit damit verbringen, ist, einen Termin zu vereinbaren. Ja, da wird eine E-Mail rausgeschickt, lass uns doch mal irgendwie einen Termin ausmachen. Ja,
du sprichst von Calendly jetzt, nicht Leadfeeder.
Ich spreche von Calendly, er sagte noch ein anderes Tool. Da haben wir ja früher You Can Book Me verwendet. Also nochmal kurz abgestimmt oder nochmal kurz zurück. Also man stellte sich vor, man will einen Termin miteinander ausmachen und früher ist man ja dann in der Regel so vorgegangen. Man hat sich dann irgendwie eine E-Mail hin und her geschickt und mit ein paar Zeitvorschlägen hat der andere geschrieben, nee, da geht's nicht, aber hier sind meine Vorschläge.
Ein schrecklicher Prozess.
Genau, und
absolut schrecklich.
Dann waren irgendwie 6-7 E-Mails ausgetauscht und 2 Tage vergangen, bis man überhaupt mal zu einem gemeinsamen Termin gekommen ist. Und das geht natürlich viel eleganter und viel einfacher mit entsprechenden Tools. Und da haben wir früher einen Dienst verwendet, der heißt You Can Book Me. Mittlerweile sind wir aber gewechselt und verwenden jetzt Calendly. Ich finde es einfach optisch ein bisschen schöner aufbereitet und auch mehr Möglichkeiten und vor allen Dingen, ich kann hier bei der Terminbuchung auch schon gleich ein paar Sachen im Vorfeld erledigen. Einfaches Beispiel. Alles, was ich noch tun muss, ist einen Link zur Verfügung zu stellen meinem Gegenüber und zu sagen, klicke auf diesen Link, dann hast du Zugang auf meinen Kalender oder du siehst meinen Kalender und siehst meine freien Slots und da suchst du dir bitte einfach einen Wunschtermin aus, den du wahrnehmen möchtest. Ich kann verschiedene Themen auch gleich vorgeben und dann klickt er da drauf und trägt seine Daten mit ein und dann kriegen wir beide einen Kalendereintrag. Es wird automatisch ein Link natürlich erzeugt, wo wir uns dann online treffen. Wir machen das in der Regel dann über Google Meet, weil wir ja Google-Nutzer sind. Aber ich kann zum Beispiel für die Online-Demo, die wir machen, für den Bereich Textroboter, den Interessenten oder den potenziellen Kunden vorab bei der Kalenderbuchung auch schon ein paar Fragen stellen. Ja, kann dann zum Beispiel fragen, was sind aktuell deine großen Herausforderungen in der Content-Produktion? Und die werden in der Regel auch immer schön beantwortet. Ja, also der sagt, wir haben zu wenig Zeit oder es kostet zu viel oder wir haben zu viel Duplicate Content oder wir wollen internationalisieren. Das heißt, ich kann mich schon auch ein Stück weit anders auf ein Gespräch vorbereiten und habe einfach schon mal ein paar Basisinformationen oder einen Anknüpfungspunkt, wo ich ihn direkt darauf ansprechen kann. Ja. Und das ist unglaublich.
Ja. 3 Kernpunkte waren es, warum wir von You Can Book Me hin zu Calendly gegangen sind. Das eine, was du gerade gesagt hast, dass man eben zum Beispiel auch Gegenfragen stellen kann. Das zweite war, dass die Schnittstelle nicht nur den Kalender bedient, sondern auch eine Aktivität im Pipedrive einträgt.
Ja.
Also das heißt, eine direkte Schnittstelle zur Verbindung zu Pipedrive.
Oh, das ist aber erheblich nützlich.
Ja, ja, total. Und das dritte war, weil man die individuellen Hangouts-Link bzw. Google Meet-Links direkt in der Einladung mitliefern kann. Das ging nämlich bei You Can Book Me nicht.
Nicht, ja.
Da musste man immer noch eine zweite Mail-Bestätigung oder Kalender-Bestätigung machen, wo dann der Link mit drin war. Das war so ein bisschen verwirrend.
Genau, das willst du.
Weil optisch, also von dem, was der Kunde zu sehen kriegt, also er klickt da drauf und dann baut sich eben so ein Online-Kalender auf, finde ich nach wie vor You Can Book Me wesentlich hübscher. Das Kalendli ist so ein bisschen, also das Design finde ich so, ist in erster Linie eine weiße Seite.
So ja, schon sehr reduziert, sagen wir es mal so.
Ja, genau.
Aber funktioniert.
Funktioniert, ja.
Genau, da gibt es noch eine Funktion in Kalendli. Wir nutzen die zwar nicht, aber es ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen für den einen oder anderen. Ich kann sogar Termine vergeben gegen Bezahlung.
Jo,
genau. Also da ist ein komplettes Zahlungssystem dahinter. Das heißt, es gibt ja durchaus mal Anwendungsszenarien, wo man sagt, ich möchte irgendwie eine Beratungsstunde buchen oder ich brauche eine Technikerstunde oder sonst irgendwas, mache den Termin aus und bezahle gleich an Ort und Stelle. Ja. Das heißt, ich kann nur einen Termin vereinbaren, wenn ich auch Geld eingeworfen habe. Das ist auch mitunter vielleicht bei dem einen oder anderen so ein Anwendungsszenario. Das bietet You Can Book Me auch nicht.
Ja, genau. Ich kenne auch zwei Unternehmen, die auch Kunde von uns sind, die das nutzen, die beispielsweise, so YouTube-Tutorials gegen Geld anbieten, also aufschlauen gegen Tutorials, oder wie sagt man da, und genau diese Funktion bei der Buchung da entsprechend vorgelagert haben.
Mhm. Genau. So, dann, wenn wir mit dem Kunden gesprochen haben und dann fragt er in der Regel, ja, das, was ich jetzt gerade gesehen habe, die ganzen Informationen, könnt ihr mir die bitte im Anschluss auch noch zukommen lassen. Früher ist man ja dann so gegangen, da wurden dann PowerPoint-Dateien verschickt oder PDFs verschickt und individuell wieder eine E-Mail zusammengeklöppelt. Das automatisieren wir natürlich auch. Also der E-Mail-Versand folgt direkt aus Pipedrive heraus. Da kann man sich natürlich schöne Vorlagen bauen, um die Informationen an den Kunden weiterzugeben. Und wir schicken aber keine Anhänge mehr mit. Da verwenden wir ein weiteres Tool. Und dieses Tool heißt Attach.io. Attach wie das Attachment.io. Der Dienst erlaubt es, Unterlagen in Form von PDFs, Präsentationen etc. Dort abzulegen und dann wird auch hier wieder nur ein Link erzeugt und diesen Link kann ich dann in mein E-Mail-Template, was ich dem Kunden zuschicke oder dem potenziellen Kunden zuschicke, mit einbauen in die E-Mail und er kann dann einfach draufklicken, hat dann einen kurzen Registrierungsprozess, den ich mir selber definieren kann. Also ich kann dort festlegen, welche Daten ich von ihm nochmal abfragen möchte. In der Regel mache ich eben Vorname, Nachname, Unternehmen und E-Mail-Adresse möglicherweise, um die Hürde nicht zu hoch zu setzen. Und kann dann anschließend nicht nur beobachten, ob der Kunde sich die Unterlagen tatsächlich nochmal angeschaut hat, sondern das geht viel, viel tiefer. Ich sehe natürlich auch, wie lange hat er sich welche Seiten angeschaut, hat er die Präsentation komplett angeschaut, etc. pp., was wiederum Rückschlüsse natürlich zulässt, um auch seine Verkaufsunterlagen zu optimieren. Ja, also
nicht nur das, also wir nutzen das auch bei den technischen Dokumentationen.
Auch bei den technischen
Dokumentationen. Weil wir relativ häufig die Situation haben, irgendwann kommt ja die IT ins Spiel und dann heißt, haben sie die Daten so aufbereitet, wie es in der Datenbeschreibung drin steht. Ja, ja, alles gar kein Problem. Und du siehst bei Attach.io, der hat noch nicht mehr Seite 2 mehr als 3 Sekunden angesehen und du kriegst aber schlampige Daten zurück. Und dann ist es halt ein anderer Anknüpfungspunkt. Weil das ist zum Beispiel etwas, was gerne immer wieder passiert und dann so ein Showstopper im Projektauftakt ist. Also da achten wir wirklich relativ stringent darauf, dass sich mit den Dokumenten auch in der angemessenen Form auseinandergesetzt wird. Aber natürlich auch im Vertrieb, also vorgelagert in den Prozessen, wirklich eine sehr gute Form der Optimierung sowohl des Verhaltens als auch der Unterlagen. Also wann setze ich mich wieder mit dem Kunden in Verbindung, mit welchen Aufhänger setze ich mich in Verbindung. Genau, also bei uns im Prinzip unerlässlich das ganze Thema Datentracking und einsetzende Reaktion, entweder händisch oder automatisiert, aber es ist vor allem wertvolle Zeitersparnis. Also das, was Christian jetzt gerade beschrieben hat, ist in der Realität einfach nur Drag and Drop. Ne? Also ich habe eine Online-Demo gemacht, ich nehme die Opportunity und ziehe sie eine Spalte weiter. Dann greift sich der Automat von Pipedrive die E-Mail-Adresse des Kontaktes, das nächste Template, was dieser Phase zugeordnet ist, mit in Abhängigkeit der Pain-Klasse. Also wir unterscheiden halt bei den Profilen unserer Ansprechpartner zwischen Texter, zwischen SEO-Leuten und zwischen E-Commerce-Verantwortlichen. In Abhängigkeit davon kriegt er halt eine andere Einleitung, also auch wieder personifiziert. Und kriegt dann alle Unterlagen, die wir in der Demo zugesagt haben, also halt nochmal eben einen Link auf das Pitch Deck, auf die Präsentation, dann auch einen Link auf einen Online-Shop, wo quasi das vordefinierte Warenkorb liegt mit meistens dem Proof of Concept oder also den nächsten Schritt, den er halt machen soll, und noch ein paar weitere aufschlauende Informationen. So, und dann kommt halt das Tracking zum Einsatz, einerseits das Mail-Tracking, dann eben das Dokumente-Tracking bis hin zum vernetzten Tracking, was er auf unserer Webseite möglicherweise treibt. Und es gibt halt ein ziemlich gutes Lagebild. Und ich sage jetzt mal, Leute, die nichts machen, ne? Also man wundert sich ja oft, wie viele ihre Mails auch gar nicht öffnen. Es verändert halt unser Verhalten, um es mal so zu sagen.
Genau, manchmal weiß man es natürlich nicht. Es gibt natürlich auch wiederum Tools, die dafür sorgen, dass solche
Abwehrmaßnahmen,
dass das eben geblockt wird, ne? Also dass das Zählpixel oder das Tracking-Pixel unberücksichtigt bleibt. Das gibt es natürlich auch. Also kriegt man aber dann meistens raus, wenn man an mehrere Ansprechpartner innerhalb eines Unternehmens mal was geschickt hat und feststellt, bei denen ist immer ungelesen, dann kann man davon ausgehen, dass die irgendein Anti-Spy-Tool sozusagen im Einsatz haben. Gibt es natürlich auch, aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass man wirklich gute Übersicht dafür bekommt, wo ist der Kunde gerade in seiner Customer Journey, ja, und was ist denn möglicherweise der richtige Zeitpunkt, um jetzt wieder mit ihnen in Kontakt zu treten. Vorteil von Attach.io sicherlich auch, dass wir, zumindest haben es wir so gestaltet und es kann durchaus auch eine Empfehlung sein, dass die ganzen Dokumente da zentral abgelegt werden und alle Vertriebsmitarbeiter dort Zugriff drauf haben. Das heißt, es gibt nicht irgendwie 25 verschiedene Versionen und Varianten, die jeder irgendwo auf seinem Rechner rumliegen hat, sondern man macht es dann halt auch zentral an Ort und Stelle. Und natürlich sind in unseren PDFs oder Präsentationen, die wir dort hinterlegt haben, auch wieder am Ende die Möglichkeit, hey, du hast jetzt hier die Präsentation bis zum Ende geschaut, hast du noch Fragen? Hier ist der Link wieder auf Calendly, buch dir den nächsten Termin und solche Geschichten, die kann man halt einfach wunderbar miteinander verknüpfen. Das haut schon ganz gut hin. So, ich schaue mal bei uns auf die Liste drauf, der ganzen Tools, die wir so im Einsatz haben. Ja, dann haben wir noch Clocodo.
Haben wir auch schon mal erzählt.
Echt? Das verwenden wir.
Was ist das?
Zeiterfassungssystem.
Zeiterfassung, okay.
Genau.
Mit allem, also mit Urlaubsverwaltung, mit Ressourcenplanung, mit Projektressourcenplanung, mit Abwesenheit, mit Krankheitsmeldung. Also es ist recht mächtig. Auch wir lernen immer noch Neues mit dazu. Hauptauswahlgrund für uns damals, wir hatten auch andere wie Toggle oder Might oder so, die großen US-Amerikaner am Start.
Clocodo ist tatsächlich ein deutsches Unternehmen. Ist
ein deutsches Unternehmen, genau. Für uns hauptausschlaggebend war, also Monatsende typische Projektabrechnungsthemen, die unglaublich viel Zeit dann doch immer fressen, einfach ein Klick, Übergabe aller Kundenprojekte und zugeordneten Aufwände, die entstanden sind, und in Zendesk entsteht vollautomatisch die Rechnung.
Genau, das war die.
Das heißt, ihr dokumentiert praktisch in Clocodo, was ihr tut?
Ja, Minuten, Sekunden, genau.
Genau, und hinten dran kommt dann auf Knopfdruck die Abrechnung.
Also ja, genau, wird direkt an Zendesk übergeben und wir können dann auch noch einen Bericht rauslassen, einen Projektbericht rauslassen, sodass der Kunde nochmal über 45 Seiten hinweg ein PDF bekommt, was alles gemacht wurde auf die Minute genau, wenn er es halt haben möchte. Ja, aber ja,
genau. Oder einfach Erfolgskontrolle. Ne? Wir haben auch Kunden, da geht es nicht Zeit gegen Geld, sondern da haben wir halt laufende Vereinbarungen. Dort geht es für uns halt um, ich sage jetzt mal, Margenüberwachung.
Ja. Genau. So, was haben wir dann noch drauf? Ich schau gerade mal.
Playstyle.
Playstyle kann man nochmal erwähnen, richtig, genau.
Haben Telefonie. Wir auch schon, glaube ich, ne? Ja, genau.
Telefonie machen wir darüber, genau, da verwenden wir Playstyle. Mit, ja, nicht immer sind wir glücklich damit. Es gibt Kollegen, die klagen drüber, bei mir klingelt es nicht. Also manchmal erlebt man noch ein bisschen komische Situationen. Das ist aber wahrscheinlich immer nur eine Konfigurationsgeschichte. Das ist schon auch, also so eine virtuelle Telefonanlage zu verwalten. Jetzt bei uns geht es ja noch, wir haben ja nicht hunderte von Mitarbeitern, aber es kann schon mitunter relativ komplex sein, weil man dann natürlich auch bestimmte Logiken einbauen kann. Ja?
Also da habe ich ein bisschen ein Veto. Eine Config-Geschichte ist es nicht. Es ist meistens einfach, wie soll ich sagen, manchmal ist einfach das WLAN nicht stark genug und dann wird es nicht durchgeroutet. Ist tatsächlich so.
Okay.
Und es ist manchmal besser, einfach ganz normal WLAN auszuschalten und halt über das normale Mobilfunk zu gehen. Genau. Ja, dann, ja, also alle Tests, die ich immer wieder mache, läuft wirklich sauber. Man muss bei Playstyle eins wissen, man darf alles mit Playstyle machen, nur nicht die native App verwenden. Das heißt, die eigene Playstyle-App von Playstyle.
Ach komm.
Die funktioniert nicht gut. Da hat Christian auch, glaube ich, über einen Podcasterkreis irgendwie meine Info bekommen, nimm die Groundwire-App, weil die macht etwas anders. Die macht im Pull-Verfahren, glaube ich, zieht die sich die Gespräche vom Server, und während die anderen halt nur im Push-Verfahren arbeiten. Und das sind manchmal einfach zu langsam. Ne? Also das heißt, bei dir klingelt es einmal, gegenüber hat schon 15 Mal geklingelt.
Ach, scheiße.
Und seit wir die im Einsatz haben, funktioniert es an und für sich ganz gut.
Ja, das ist ja echt ein bisschen bitter, gell?
Ja. Also die Groundwire ist ansonsten eine sehr solide App, also die ansonsten gut funktioniert. Und da kannst du halt jeglichen Account auch hinterlegen, hast Zugriff auf deine Kontakte etc. pp., kannst da direkt raus telefonieren. Genauso wie man es heute ja auch über Pipedrive direkt über die App, die man auf dem Smartphone hat, auch raus telefonieren kann.
Ja, bei Kontakten Fußnote, würde ich da dazu sagen. Also was die Groundwire-App macht, ist, sie liest deine Kontakte vom Smartphone aus. Mhm. Ne? Und zwar aus der nativen Smartphone-Kontakte-App.
Genau.
Die sich bei mir beispielsweise speist aus meinem Gmail-Account privat und Gmail-Account dienstlich. Mhm. Das finde ich persönlich nicht so schick. Jetzt habe ich da quasi bei Playstyle alles drin. Schicker wäre es schon, wenn ich im Backend von Playstyle hingehen könnte und sagen könnte, verknüpfe das die Kontakte von User Andreas Wenninger mit dem Gmail-Account von Unice Andreas Wenninger. Dann wäre es quasi sauber, weil dort habe ich quasi meine zentrale Kontaktmanagement und ich habe das quasi getrennt mit dem privaten. Es geht auch auf dem Smartphone, aber meine Erfahrung ist, dass die Leute nicht wissen, wie es geht. Das ist ganz banal, nämlich die Zuweisung vom führenden Adressbuch im Smartphone überfordert tatsächlich viele. Man muss es halt wieder wissen, dann ist es auch kein Problem. Ne? Aber ich finde, das könnten sie echt sauberer lösen über einfach ein Single Sign-On von diversen Anbietern, wo die meisten, denke ich mal, ihre Kontakte zentral liegen.
Ja, also tatsächlich finde ich nach wie vor auch nach ganz vielen Jahren das Thema Kontaktverwaltung, Kontaktmanagement etc. pp. Nach wie vor eine echte Herausforderung. Ja, also das ist irgendwie noch etwas, was nicht wirklich rund läuft. Ja. Man kriegt so einigermaßen hin, wenn man ein bisschen sauber arbeitet, aber dieses Thema, du schaust dann mal wieder in deine Kontakte rein auf dem Smartphone und denkst, um Gottes Willen, was ist denn da alles drin? Was hat denn dieser oder jene Dienst dort eingesammelt? Was hat er dort angelegt? Das sind Dubletten ohne Ende drin etc. pp.
Ist das also immer noch so?
Ja,
ich kenne das von den Frühzeiten von LinkedIn und Xing-App, die dann jedes Mal beim Synchronisieren alle Kontakte wieder neu dazugeladen haben. Ja. Bei mir hat dann die Kontaktdatenbank mal eine Größe gehabt von, ich glaube, 6 Gigabyte oder was. Und das war zu einer Zeit, als Telefone noch nicht so viel Speicher hatten und es ging gar nichts mehr. Mhm. Mit Deinstallation, das hat dann ewig gedauert, ging dann plötzlich wieder alles. Aber dass das heute immer noch so ist, ist ja wirklich...
Ich denke, es wird eher sogar schlimmer, eher einfach... Deswegen, also wenn man nichts tut natürlich, ne? Einfach deswegen, weil es einfach normal wird, dass Applikationen sich über Standardschlüssel miteinander vernetzen und ist nicht klar definiert, dass wer das führende System ist. Ne? Dann kommt eine Siri daher und liest aus einer E-Mail noch Kontaktdaten aus und schiebt sie in deine Kontaktdaten als Vorschlag rein, dann akzeptiert sie es in einer leichtfüßigen Sekunde, hast aber nicht gerade im Kopf, was hinten raus die APIs machen, wo sie das überall hinschieben. Interessanterweise hat G Suite selber auch mit Bordmitteln keine zentrale Lösung. Also ich kann jetzt nicht hingehen, es gibt eine zentrale Kontaktdatenbank für Unternehmen oder Bereiche des Unternehmens mit unterschiedlichen Rechteadministrationen. Wir haben da aber ein Third-Party-Unternehmen gefunden, was wirklich sehr gut funktioniert. Das heißt Shared Contacts for G Suite oder Shared Contact für Gmail, das weiß ich jetzt nicht genau, wahrscheinlich G Suite. Da habe ich dann halt wirklich eine Zentrale, trotz unterschiedlicher User, und darauf schaltet man die einzelnen User frei. Und von da weg schließe ich dann quasi alle anderen Applikationen an, wie beispielsweise ein Pipedrive oder eben andere, oder wie Playstyle, wenn es denn gehen würde. Also da geht es jetzt nicht, war ein schlechtes Beispiel, aber was haben wir denn noch, was wir freigeschalten haben? Ich glaube, wir haben nur Pipedrive, ne?
Ja, genau.
Hier sagt mal, Jungs, pass auf, was mich total interessiert,
ja,
und das interessiert garantiert viele unserer Hörer, wenn ich euch so anhöre, steckt da sehr viel
Zeit,
sehr viel Gedanke, also sehr viel Hirnschmalz und auch sehr viel Experimentierfreude,
ja,
in dem, was ihr da macht.
Jetzt, ja, weil wir geizig sind.
Ja, jetzt pass auf. Jetzt pass auf, Frage 1, genau, da in die Richtung geht's ja. Jetzt pass auf, Frage 1. Was glaubt ihr ungefähr, nur über einen dicken Daumen geschätzt, wie viel Zeit ihr mit dem Thema Tools und Vernetzung der Tools, und letztendlich ist es ja das dahinterstehende Thema interne Prozesse.
Ja, also wie viel Zeit? Da brauche ich nicht schätzen, weil wir haben ja Glocodo im Einsatz und wir erfassen ja auch die internen Aufwendungen.
Also richtig.
Wir wissen ganz genau, wo die Aufwände hinschieben.
Jo.
Ich schaue jetzt gerade mal nicht nach, aber ich kann da sagen, das ist unter ferner Liefen. Also
okay.
Das sind sicherlich mal, immer wenn sowas ansteht oder wenn uns was peinigt, ein paar Nächte, die sich Christian und ich dann mal virtuell gegeneinander, aber faktisch mit einem Augustiner um die Ohren hauen.
Oder auch zwei.
Und dann einfach recherchieren, dann uns ein Trial holen, vorher aufnehmen, was wir alles so als Mindestanforderungen haben. Und wir haben da auch ein paar Dogmen entwickelt. Das haben wir auch, glaube ich, hier schon mal klar kundgetan. Also das sind 7 Dogmen, die bei uns da zählen.
Okay.
Eins davon ist 100% in der Reihenfolge Usability vor Function. Mhm. Also klar, es müssen Mindestfunktionen da sein, sagen, aber...
Ist er weg, oder?
Ja, es bricht immer wieder ab.
Das haben, und zwar durch autodidaktisches Nutzen. Dann fliegt es wieder raus. Da sind wir ziemlich knallhart,
ja,
nach wie vor. Also Usability for Function sagt sich leicht, tut sich aber schwer. Das haben wir jetzt gerade zweimal erleben dürfen. Wir haben 2 Alternativen zum Monday getestet. Also Projektplattformen, das eine war, wie hieß das, Factro, glaube ich. Das andere hieß, wie hieß denn das andere, Christian?
Boah, gute Frage. Weiß ich gar nicht mehr. Schon wieder verdrängt.
Die waren ehrlich gesagt nicht wirklich schlecht. Und in Funktionalitäten, wenn es denn funktioniert hätte, wäre es so gewesen, dass wir aus 3 Einzelapplikationen eine gemacht hätten.
Mhm.
Aber die Usability ist einfach nicht so dahergekommen, dass es sich den Leuten bei 2, 3, 4 Mal ausprobieren erschlossen hätte, wie man vorgehen muss.
Ja.
So, und da wir sagen, Schulungen gibt es bei uns nicht für Software, sage ich jetzt mal, im Sinne von, wo musst du klicken? Ne? Also wir haben nichts gegen Schulungen, aber zu erklären, und jetzt musst du da klicken, das ist ein Relikt von Vor-Website-Zeitalter. Haben wir keinen Bock drauf. Drum Usability vor Function, ganz hartes Dogma. Mhm. Bei uns zwangsläufig Fachabteilung vor IT-Abteilung, weil wir keine IT-Abteilung haben. Also wir sind die Fachonkels und wir brauchen Zeug, das uns die Arbeit leichter macht. Infolgedessen auch selber konfigurieren vor IT-Projekt, weil das halt ein Christian und meine Nacht ist, in Anführungsstrichen, und infolgedessen muss es schnell und zuverlässig gehen. und Apps von der Stange vor Individualanbindung oder vor Individualapplikation. Glaube ich, versteht sich auch von selber, warum. Und was sich da noch rausdestilliert hat, ist ganz klar Spezialtool vor Alleskönner. Weil wir festgestellt haben, so ein Alleskönner-Tool hat immer irgendwo Schwachstellen und die sorgen dafür, dass wir oder unsere Leute dann doch wieder drunter leiden und am Ende wieder irgendwo eine blöde Excel-Tabelle entsteht, die keiner haben will.
Das will ja nur kein Mensch.
Ja, ganz genau. Und das halten wir bis heute toi 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 durch. Also noch ein Dogma ist, binnen 48 Stunden muss jede Applikation austauschbar sein, inklusive Bewegungsdaten und Stammdaten. Und das ist schon eine ziemlich coole Lippe riskiert.
Ja. Oh ja, das muss man sich vorher Stammdaten wirklich genau
anschauen. Okay, aber Bewegungsdaten ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber auch das, mach aus den 48 Stunden meinetwegen 60 oder 72 Stunden. Das macht jetzt gerade nicht fett, aber auf jeden Fall kein 3-Monats- Migrationsprojekt oder sowas. Genau. Ne? Ja. Und das halten wir durch und wir überprüfen die Tools auch ständig, eben mit unserer Zeiterfassung. Also wir schauen halt ziemlich genau, okay, da haben wir jetzt gerade. Ein Beispiel, Angebotserstellung. Kostet uns im Vertrieb, Sebastian, Christian, teilweise auch Rosella und mich, halt im Schnitt 8,5 Minuten so ein blödes Angebot zu erstellen. Obwohl schon alles standardisiert
ist. Obwohl alles automatisiert und standardisiert ist.
Ja, also wir haben ja im Prinzip unsere Dienstleistungen alle standardisiert. Ja. Also trotzdem, und das ist halt nervig, ne? Wenn so am Tag, was weiß ich, 20, 25 Angebote erstellen, ist das halt einfach sinnlos Zeit verballert. Für immer im Wesentlichen die gleichen Handgriffe. Das ist einer der Gründe, warum wir auch einen Online-Shop an den Start gebracht haben, weil wir gesagt haben, wir schicken ja eh schon standardisierte E-Mails mit Verlinkungen raus. Es ist ein leichtes, für einen vordefinierten Warenkorb eben Angebote gleich mit rein zu verlinken. Mhm. Und hey, der ein oder andere kann es dann halt durchklicken oder auch gleich kaufen. Es gibt eine andere professionelle Attitüde, das ist in unserer Branche eh nicht schlecht. Aber vor allem, der Aufwand geht dramatisch runter. Mhm. Ja. Und du lernst auch wieder dazu, weil das musst du ja vom Kunden her denken. Ich sage mal, beim ERP-Programm, da kannst du dich selber behindern und dir Klicks machen, so viel wie du willst. Aber wenn du es vom Kunden her denken musst, denkst du auch gleichzeitig nochmal deine Angebotsbeschreibungen ganz neu. Mhm. Versteht der da, was da eigentlich draufsteht auf meinem Angebot?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja,
weil absolut. Es steht ja im Web und er kann sich's klicken. Gut, wir machen einen vordefinierten Warenkorb, bestehend aus mehreren Produkten. Aber das ist auch nochmal so ein echter Jungbrunnen im Sinne von Hausfrauentest. Sage ich gleich dazu, wer jetzt auf unsere Seite geht, wir sind noch nicht fertig.
Nee, da sind wir noch nicht fertig.
Also, ist definitely noch unsere Baustelle und haben uns jetzt auch jemanden geholt, der da in puncto User Experience und gerade auch Simplifizierung von Kernaussagen uns gerade justamente jetzt unterstützt und wir hoffen, den nächsten Wurf Ende des Monats zu haben oder Anfang Februar, glaube ich, ist Timeline. Mhm. Ja, aber das ist auch etwas, wo wir das wir ganz stark ausbauen. Ich kann sagen, dass, weil ich glaube, dahingehend geht ja deine Frage, Andreas, warum machen wir das so vermeintlich intensiv?
Genau, das ist die zweite Frage, was bringt das eigentlich?
Ja, genau, was bringt das eigentlich?
Genau.
Und zufällig ist bei uns letztes Jahr was passiert, was es also auf den Punkt genau beweisen kann. Wir haben im Mitte letzten Jahres nochmal so Tabula Rasa gemacht bei unseren Prozessen und haben halt wirklich genauestens geschaut, wo gehen die Minuten hin, wo sind die Ineffizienzen und haben da an allen Ecken und Enden Straffungen vorgenommen in den drei Kernvertriebsprozessen, vor allem auch in der Produktion. Mhm. Also generell von der Analyse her, da ist wirklich Clocodo eine ganz wesentliche Grundlage für uns, weil wir da einfach sehen, auch intern, hausintern, wo gehen die Minuten hin, haben ein Stück weit automatisiert, haben aber auch Tools ausgetauscht, haben aber vor allem einfach auch Fehlerquoten dadurch rausgenommen, dass wir Prozessabläufe, ganz banale administrative Prozessabläufe in Monday als Prozessablaufstrecken hinterlegt haben. Also drucke eine Auftragsbestätigung, leg sie da ab, bis hin zu Prüfung, Zahlungseingang und so weiter und so fort. Ne? Also im Prinzip eigentlich so Dummy-Durchläufe. die aber einfach verhindern, dass irgendwas übersehen wird, dann kommt wieder so überbordende Recherchearbeit, alles schreit auf, keiner weiß Bescheid. Es hat extrem viel Struktur, Geschwindigkeit und Fehlerfreiheit nochmal reingebracht. Und
Transparenz, vor allem
Transparenz natürlich, ist immer die Grundvoraussetzung. Und gemacht haben wir das eigentlich deswegen, um unser Wachstum nicht quittieren zu müssen mit gleichziehenden Aufstocken von Ressourcen.
Jo.
Also der Antrieb war, lass uns doch einfach die nächsten 10%, 20%, 30% Wachstum mit Effizienzsteigerung quittieren und nicht mit nachziehenden Einstellungen, was es bei uns ja in den meisten Fällen ist. Und tatsächlich haben wir unseren Umsatz erfreulicherweise, hängt an drei sehr großen Kunden, die wir Mitte letzten Jahres gewinnen konnten, so ab August, den Umsatz tatsächlich verdoppelt, ohne auch nur eine einzige Ressource nachzuziehen. Und jetzt ist es nicht so, dass unsere Leute plötzlich irgendwie 80-Stunden-Wochen haben, sondern die haben genauso viel gearbeitet, wie sie vorher gearbeitet haben. Und das war unser eigentliches Feuerwerk im letzten Jahr oder Ende des Jahres, wo wir gesagt haben, unglaublich, weil jeder hinzukommende Umsatz ab Mitte des Jahres war eigentlich fast Reingewinn.
Das ist ja deswegen auch wirklich sehr spannend, weil das Hauptproblem auch oder vor allem in der IT-Branche und bei Systemhäusern ist, Personal zu finden. Das heißt,
ja, bei uns auch.
Das heißt, du findest die Leute einfach nicht, Reingewinn hin oder her, aber du kannst die Aufträge einfach nicht abarbeiten, weil du keine Leute findest. Also wäre die Botschaft, in die Prozesse zu gehen und die Ineffizienzen auszuräumen und da vernünftig zu automatisieren.
Ja, also wir sind ja nicht der Weisheit letzter Stein oder wie der Spruch heißt. Ich glaube, dass Systemhäuser schon ziemlich professionell aufgestellt sind und ihre Prozesse sehr genau kennen und nicht zuletzt daraufhin ja auch ihre Kunden beraten. Also das kann
jetzt wahrscheinlich die unterschiedlichsten Ausprägungen.
Ja, wir haben uns einfach dagegen gewehrt, so den logischen nächsten Schritt eines kleinen wachsenden Unternehmens zu machen, neuen Mitarbeiter einstellen, weil es halt drin ist. Und da hat mir sicherlich auch meine Vorhistorie bei der Synaxon gut geholfen. Und dann eben auch die Neigung da, sich damit zu beschäftigen mit Christian gemeinsam. Also ja, es ist schon so, uns macht das auch Spaß. Aber nein,
wollt
es behindert
sagen,
uns nicht im Tagesgeschäft.
Ja. Ich wollte schon auch sagen, also wir haben beide schon aber auch, müssen wir schauen, dein Mikrofon kratzt irgendwie am Hemdkragen oder irgendwie sowas, kann das sein? Yeah. Wir haben natürlich schon beide auch eine Affinität und Lust und Neugierde auf neue Tools.
Ja, ihr wirkt nicht so, als wäre das jetzt für euch...
Nee, weil wir unglaublich viel lernen und für uns auch diese Entwicklung in diesen Märkten und Weiterentwicklungen natürlich auch sehr wichtig ist, dass wir da einfach auch dranbleiben. Also wenn wir uns als ein Unternehmen verstehen, das auf Digitalisierung spezialisiert ist, dann tust du einfach auch gut daran, den Markt zu kennen. Ja. Und also getrieben der Wechsel und der Einsatz von weiteren oder anderen Tools ist einmal das, was du erzählt hast, Andreas. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch immer aufgeschlossen gegenüber Neuerungen, ja, und sehen uns an, was kommt da Neues um die Ecke. Da kann ich noch einen Dienst mal klar empfehlen.
Warte mal ganz kurz, würde da gern noch einen Motivator dahinter herfügen.
Ja, einen dritten.
Nämlich zufriedene Mitarbeiter.
Ja.
Also dieses Usability for Function, das ist ja nicht einfach irgendwie so eine politische Statement, sondern uns geht's darum, ich habe halt keine Lust, Leute gegen ihre Erkenntnis zu beraten oder zu beschulen. Wenn es einen Grund gibt, warum er mit der Usability nicht klarkommt, gibt es einen Grund. Und wenn irgendwo ein Tool fehlt, um einen Kollegen das Arbeitsleben zu erleichtern, dann brauchen wir das. Oder wenn es ein Tool gibt, was ihn in seiner Arbeit nicht unterstützt, so ist es bei uns mittlerweile einfach zu definieren, mit Teilautomation oder sinnvollen digitalen Helferlein, dann ist es halt nur Halbgares. Und das ist im Prinzip eine der wichtigsten Erkenntnissen, die wir halt mittlerweile haben und die uns auch immer motiviert weiterzusuchen. Es gibt halt nichts, was es nicht gibt.
Mhm. Ja. Das muss man ganz klar sagen.
Und man sieht natürlich auch, wenn man mit Kunden ist, Andreas, gerade du hast da schon einige Projekte dort auch umgesetzt, wenn man sich mal so anschaut und erklären lässt, wie die heute arbeiten und mal die Software sieht, die sie da teilweise im Einsatz haben, das ist schon, das ist schon teilweise echt grauenhaft. Ne? Also Prozesse, die ständig brechen, weil bestimmte Sachen halt nicht miteinander sprechen können. Bis dahingehend, um es vom einen System aufs andere zu kriegen, wird es ausgedruckt und dann setzt sich wieder jemand hin und tippt dann die Daten wieder ein ins nächste System, damit es dort weitergeht. Also da erlebst du ja auch alles Mögliche. Und ich glaube, wir werden einfach schon als jemand dann draußen auch wahrgenommen, der weiß, wovon er spricht und der einfach auch wirklich sexy Produkte und Tools im Einsatz hat und auch erklären kann, warum man die verwendet, etc. pp. Na, das ist also ist schon sehr, sehr vielschichtig und macht uns einfach auch Spaß, damit zu beschäftigen. Eine gute Anlauf. Was machst du mit deinem Mikrofon immer, Andreas?
Nix, gar nichts.
Echt, das knackt,
hängt da einfach nur.
Achso, das knackt dermaßen. Eine gute Anlaufstelle übrigens, die ich empfehlen kann, um ein bisschen auf neue Tools auch aufmerksam zu werden und zu sehen, welche setzen sich da so im Markt gerade durch oder werden gerade nach oben gespült, ist die Website Product Hunt, in einem Wort geschrieben, in Englisch producthunt.com. Dort kann ich nur empfehlen, den Newsletter zu abonnieren oder dort die Website ab und an mal anzusurfen. Die haben mittlerweile auch sehr schön durch User geratete Applikationen oder Tools, die dann plötzlich nach oben kommen, auch für Kategorien. Man kann sich dort sehr gut bewegen und hat dann zumindest mal so am Anfang, wenn man noch gar nicht weiter weiß, aber irgendeine Herausforderung hat und sagt, da suche ich jetzt eine Lösung dafür, tippt man das einfach mal ein, dann kann man sich die Top 3 meinetwegen schon mal anschauen und kommt dort relativ schnell dann zum Ziel. Ja. Und dann geht man halt auf die entsprechende Webseite drauf. Die meisten Dienste bieten ja dann irgendwie eine Trial an oder zumindest mal so tief oder so viel Information, dass man es für sich schon mal ganz gut einschätzen kann, kommt das für einen überhaupt in Frage oder nicht, erfüllt es bestimmte Herausforderungen. Also so kann man ganz gut dort am Ball bleiben. Ja. Genau.
So, jetzt müssen wir auf die Uhr schauen.
Ja, wir haben jetzt 10.20 Uhr.
Weil heute hat gesagt, der hat
ich habe um 10.30
Uhr, 10.30 Uhr einen Termin.
Genau. Es gibt noch jede Menge andere Tools, also das waren jetzt längst nicht alle, die wir heute vorgestellt haben. Geht bis hin zu den unterschiedlichsten Bereichen. Ich will mal nur eins nennen, elektronisches Fahrtenbuch, ja, auch so ein Thema. Ach,
das hast du aber schon mal vorgestellt.
Ja. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da verwenden wir Wimca. Die läuft klaglos, also ich bin sehr zufrieden damit. Das erfasst einfach alle Fahrten, die man hat. Das ist ein kleiner ODB-Stecker, den man ins Auto reinpackt und dann gibt es noch eine schöne App dazu, beziehungsweise auch Web-Applikation, über die man das dann machen kann. Genau, also nachdem wir jetzt alle schon wieder die nächsten Termine anstehen haben, oder?
Nachdem wir allerdings ab jetzt wieder regelmäßig podcasten.
Ja, die große Frage, das können wir hier mal öffentlich machen, ist, was podcasten wir? Mhm. Christian und ich sind vollkommen raus aus dem Channel, also kriegen natürlich noch über diverse Connection auf Social Media von Einzelleuten was mit oder so indirekt über die Medien, die man halt mitkonsumiert, aber das ist es eigentlich. Wir sind jetzt selber Konsumenten der Nachrichten in der Branche und haben im Prinzip keinen Einblick mehr, genau. Also keine Insights. Das hast du noch, Andreas, und stellt sich halt einfach die große Frage, wie laden wir diesen Podcast auf? Will ihn überhaupt noch jemand haben?
Und, doch, das Schöne ist ja, jeder will ihn haben.
Ja, ich war ganz erstaunt.
Also, das ist jetzt die Frage, woher du das weißt, aber gut.
Ja, du, ich werde öfter darauf angesprochen. Interessanterweise, der Letzte, der mich angesprochen hat, das war kurz vor Weihnachten, ist das Systemhaus, bei dem wir unsere Postfächer gehostet haben. Der sagte dann, Mensch, warum, jetzt muss ich mal eins anmerken. Schon wieder Weihnachten, Jahr ist vorbei, wann geht's eigentlich weiter?
Ah, okay.
Sage ich, hey, das ist ein guter Punkt. Also ich werde tatsächlich häufiger darauf angesprochen. Und deswegen kann ich das auch relativ selbstbewusst sagen, dass da einen Haufen Leute gibt, die das tatsächlich interessieren. Mhm. Über die Ausrichtung, da müssen wir uns allerdings Gedanken machen. Ich hab da auch 3-4 Ideen dazu.
Ja, wir hatten ja damals den Ansatz gefahren und genau einmal durchgezogen, nämlich externe Gäste einzuladen, quasi ein Digitalisierungsprojekt vorstellen, so in Auszügen. Ja. Ich glaube, das könnte man wieder aufnehmen.
Ich finde das überhaupt keine schlechte Sache.
ja, coole Sachen vorstellen können. Ich sag mal, wir könnten auch in den Bereich Startup gehen. Wir sind so dramatisch vernetzt mittlerweile mit Technologieunternehmen, dass wir weite Strecken, also Sendungen, bepflastern können mit interessanten Technologieunternehmen. Ja. Ich würde da nur welche nehmen, wo der Proof of Concept durch ist, also das Ideenfindungsstadium,
gut, in einem echten schon funktionierenden
Geschäftsmodell gelandet ist, wäre mir persönlich zumindest wichtig.
Ja, ja, absolut.
Damit könnten wir es noch aufladen.
Ja, wir haben recht interessante Systemhauskontakte zu Häusern, die wirklich sehr innovative Projekte da machen.
Ja, absolut.
Und die sich gerade mit so Geschichten wie, wie heißt das Stichwort, Workplace Transformation, also modernes Arbeiten befassen und die sich mit modernen Kommunikationslösungen befassen. Ich glaube, die wären auch interessiert, da mitzumachen. Also ich halte das schon für eine gute Idee.
Ja, ist auch inspirierend sowas,
ne? Ja,
durchaus. Ja. Einfach da mal ein bisschen Einblick zu bekommen und das zu machen. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, Andreas, weil der nächste Channelcast, da steht da das Thema auf alle Fälle schon fest.
Der kommt nicht aus dem Büro, sondern aus Essen.
Der kommt aus Essen, weil wir beide auf die E-World fahren.
Genau.
Und da ist tatsächlich, sind wir eingeladen worden von Vinci Energies.
Von Axios.
Oder Axios.
Axios, ehemals
genau zu sein.
Fritz und Masiol.
Ganz genau. Das ist
klassisches Systemhaus.
Die Historie. Ja. Und die sind auf der Messe relativ groß und stark vertreten als Systemhaus. Und was machen die dort? Wer die E-World nicht kennt, ich kannte sie vorher jedenfalls nicht. Da geht es ums Thema Smart Cities. Also wie kann der öffentliche Raum weiter digitalisiert werden? Also da sind die ganzen Wasserversorger, Elektro, Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, alles was so
kommunale Entscheider,
alles was da so unterwegs ist. Und ich habe mir mal so die Historie dieser Messe jetzt angeschaut, die vergangenen Tage, die ist unglaublich, wie die wächst. Mhm. Also A an Besuchern und B an Ausstellern, auch was eben an Technologieunternehmen, an Systemhäusern da mittlerweile angeflanscht ist mit ihren entsprechenden Lösungen. Und wir hatten da gestern mal so ein kurzes Vorgespräch und das war hochinteressant, an was da alles gearbeitet wird. Und man merkt schon, dass eben auch im kommunalen Bereich und in den Städten das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Agenda steht. Also es geht schon darum, viele Bürgerservices besser zu digitalisieren, Infrastrukturen anzupassen, neue Dienste einzuführen, Mehrwerte anzubieten, und das werden wir uns dort oben einfach mal anschauen und mal auch mal erklären lassen, und ich glaube, das ist auch mal ein sehr interessanter Einblick in diese Branche, was da so weitergeht.
Also wer sich übrigens fragt, wo die ganzen Aussteller hingeflüchtet sind, die auf der CeBIT nicht mehr sind, dann ist das ein Paradebeispiel dafür. Ja,
absolut.
Es gibt fachliche Aufhänger, und dort sind dann entsprechend fachlich gruppiert auch die vorher in Hallen verlorenen Einzelaussteller, und da gibt es viele vergleichbare, ob es jetzt im Fashion-Bereich die in Hamburg soeben stattgefundene, wie heißt sie noch gleich, mit P, Riesen-Ordermesse ursprünglich mal gewesen, mittlerweile ein Branchentreff des Fashion-Bereichs mit über 5000 Teilnehmern, die auch wächst wie bescheuert und auch eine eigene Halle nur um smarte Lösungen hat.
Ja.
Also das ist halt, ich glaube einfach, ohne dass die CeBIT was dafür konnte, einfach der Zeitgeist der Weiterentwicklung, der Evolution, also nicht mehr irgendwie ein Platz, wo du dann hallenweise Themen machst, sondern du hast halt einfach viele Einzelthemen messen.
Das ist definitiv so. Ich beschäftige mich jetzt als nächstes gleich in meinem Termin mit einer Messe, die demnächst auch im Ruhrgebiet stattfindet, dass die SAMS, die sich tatsächlich um Software Asset Management kümmert. Ja, das sind die ganzen Großunternehmen und sprechen über ihre Lizenzverwaltung. So, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen schließen. Wir hören uns demnächst in Essen.
Genau,
Essen.
Ich hätte zwar noch ein paar Picks, aber das verschieben wir dann aufs nächste Mal.
Genau.
Die laufen auch nicht weg. Um nochmal kurz das Thema Feedback aufzugreifen, weil
schreibt uns.
Du noch kurz gesagt hattest, naja, woher wissen wir das überhaupt? Ich habe gestern kurz einen Facebook-Post noch abgesetzt und gesagt, wir zeichnen wieder neu auf. Also da gab es schon auch viele, viele Reaktionen drauf.
Ja, also gute, hoffe ich, gute.
Natürlich nur gute.
Die anderen hast du gelöscht. Meine Frage ging halt in die Richtung, ich meine, der Channelcast, der hat in der Spitze mal 12.000 Downloads pro Monat gehabt und im gleitenden Mittelwert 9.000. Die große Frage ist, wie viel sind davon noch da? Ich meine, wenn man die jetzt nimmt, die dich ansprechen, Andreas, ich meine, die können wir auch mal in München zum Stammtisch einladen. Also
die sind nicht alle aus München, das wird schwierig.
Ja, also das ist das repräsentativ.
Aber sie passen noch in eine Sporthalle.
Sehr licht aufgestellt.
Ja, also wir freuen uns über Feedback, gerne auch Inspiration oder Themenvorschläge oder wie auch immer Ideen mit dazu. Wir haben die aktuelle Situation jetzt gerade mal so dargestellt, wie sie einfach ist. Also wir haben uns ein Stück weit einfach aus der Branche heraus rauskatapultiert. Andreas Raum ist da natürlich noch am stärksten drin verhaftet. Aber Andreas Wenninger und ich zumindest sind da ein Stück weit natürlich raus und tatsächlich eher der Zuseher. Und insofern denken wir da natürlich ein bisschen über eine Neuausrichtung nach, auch wie können wir es thematisch aufladen und trotzdem aber unsere Stammhörerschaft mit guten Informationen versorgen und idealerweise natürlich auch neue Hörer damit dazugewinnen. Channelcast ist vermutlich nicht der allerbeste Name. Ja, du schaust schon auf die Uhr, ich weiß, du kannst... Jingle, da ist die Tür. Da ist die Tür.
Ich muss die Anspannmusik hören. Ohne die kann ich nichts anderes machen heute.
Okay, gut.
Ne, es ist wirklich so.
Alles klar, dann machen wir Schluss für heute. Wir hören uns in 2 Wochen in Essen. Ganz genau, wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Und Tschüss. Jetzt drücke ich aufs Knöpfchen. Ciao, ciao.